Guten Morgen. Jetzt muss ich euch aus der Versenkung reißen. Wir haben gerade gesungen, ich will mehr von dir. Gibt es hier Leute, die mehr von Jesus wollen? Ja, es sind schon ein paar Hände oben. Das ist schon mal vielversprechend. Wir haben in letzter Zeit hier in der Gemeinde viel von Erweckung gesprochen. Und unser Pastor hat letztes Jahr für die Gemeinde eine Verheißung, eine prophetische Verheißung bekommen, dass das ja ein Jahr der Multiplikation sein würde. Wisst ihr, alle Verheißungen Gottes haben einen Haken. Wir haben immer einen Haken. Die Verheißungen Gottes werden nie automatisch sich manifestieren. Nie. Sondern wir müssen immer was dazu tun. Und ich möchte heute mal mit euch nachdenken, was es kostet, Erweckung zu sehen. Denn das kostet uns was. Das ist nicht umsonst. Im Psalm 115, Vers 16 heißt es, der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und in der Passion Translation wird noch ergänzt und ihnen die Verantwortung übertragen. Das bedeutet, auf der Erde passiert nur das, was die Menschen wollen. In eurem Leben passiert nur das, was ihr wollt. Habt ihr Verheißungen auf eurem Leben? Ihr könnt sicher sein, dass die Verheißungen kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber nicht ohne euer Zutun. Nie. Ich habe im Aufatmen 1 2024 einen interessanten Artikel gelesen von einem Professor Dr. Philipp Bartholomä. Der ist Professor für praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Und er hat schon ein paar Jahre her, aber die haben eine Studie unter den Freikirchen in Deutschland durchgeführt. Und zwar ging es da um Wachstum und Herausforderungen. Und dazu wird jetzt dieser Professor Dr. Bartholomä befragt. Und ich will mal einen Ausschnitt aus dem Interview euch vorlesen. Herr Bartholomä, Sie haben enorme Datenmengen in Ihrer Freikirchenstudie ausgewertet. Was hat Sie besonders erstaunt? Die Antwort: Ausgangspunkt der Studie war ja zunächst ein detaillierter Blick auf die Wachstumszahlen freikirchlicher Gemeinden. Dass wir derzeit keine großen Aufbrüche erleben, war jedem klar. Mir ist das nicht so klar. Aber zu sehen, dass wir selbst in den am stärksten wachsenden Freikirchenbünden im Durchschnitt mit höchstens 0,7 Bekehrten pro Gemeinde und Jahr zu tun haben, das war dann doch ernüchternd. Ich muss dazu sagen, die Studie war 2019, wie gesagt, also ist schon ein paar Jahre her. Und ich bin überzeugt, dass gerade sich die Stimmung in unserem Land ändert und sich manches tut in vielen Gemeinden. Also ich glaube nicht, dass das noch ganz aktuell ist. Aber trotzdem sind es interessante Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Und die nächste Frage ist, welches Ergebnis finden Sie besonders wichtig? Und dann sagt er, unter den derzeitigen Freikirchenmitgliedern befinden sich nur sehr wenige Menschen ohne christlich-kirchliche Vorprägung. Mit anderen Worten, nur wenige säkularisierte Menschen kommen in Freikirchen neu zum Glauben. Wo Wachstum vorhanden ist, ist das vielfach einem Transfer von bereits Gläubigen geschuldet. Wisst ihr, in vielen Gemeinden ist es so, dass so eine Fluktuation im Gange ist. Wir haben das auch erlebt. Teils durch Corona sind Leute gegangen, aber es sind auch Leute dazugekommen. Und fast immer waren das Leute aus anderen Gemeinden. Und manchmal haben wir vielleicht auch so eine falsche Vorstellung von Erweckung. Wir denken immer, Erweckung, das ist das, wenn die Leute von draußen zum Glauben kommen. Ich bin überzeugt, dass das ein Ergebnis von Erweckung ist. Aber nicht die eigentliche Erweckung. Denn Erweckung passiert immer von innen nach außen. Wenn ihr mal die Erweckungen der letzten Jahrhunderte studiert, da waren ja einige. Es war immer so, dass das in den Gemeinden angefangen hat. Es waren da Leute, die einfach sich ausgestreckt haben nach Gott, die Hunger hatten, die einfach ganz oben als Priorität hatten, dass sie Gottes Gegenwart erleben wollten. Und deshalb ist für mich eigentlich Erweckung in erster Linie etwas, das bedeutet, dass etwas, was geistlich tot ist oder was zumindest geistlich schlummert, aufgeweckt wird. Also das heißt, wenn wir Erweckung wollen, muss es bei uns anfangen. Ich bin sehr froh, dass wir eine Gemeindeleitung haben, die sehr hart daran arbeitet und mit Volldampf die Rahmenbedingungen für Erweckung zu schaffen. Aber wisst ihr, ihr seid diejenigen, die darüber entscheiden, ob Erweckung hier stattfindet oder nicht. Die Gemeindeleitung kann nur den Teppich ausrollen sozusagen. Aber wenn ihr in eurem Leben keine Erweckung erlebt, wird auch die Gemeinde keine Erweckung erleben. In dem Interview geht es dann weiter. Und was kann zu einer grundlegenden Wende führen, die viele Gemeinden erfasst? Dann sagt er, mit dem Begriff Wende wäre ich sehr vorsichtig. Die große Trendumkehr haben wir in der Vergangenheit schon von zu vielen neuen Konzepten und Herangehensweisen erwartet. Wisst ihr, wenn ich das Wort Konzepte höre, dann kriege ich auch so schon Bauchweh. Wisst ihr, wenn man rumkommt in Gemeinden, dann begegnet einem viel an Konzepten und an Programmen. Das heißt noch lange nicht, dass da geistliches Leben ist. Das ist vielleicht Betrieb. Da hängen dann so schöne Zettel, so Stärken-Schwächen-Analyse und was weiß ich alles und wo wir stark sind, was wir machen wollen und was wir alles, wie wir Leute erreichen wollen. Und das sind alles menschliche Programme, die niemals geistliches Leben hervorrufen. Er sagt dann weiter, kirchliche Innovation allein wird das Ruder nicht herumreißen. In der Bibel fällt mir auf, dass große Erneuerungsbewegungen immer einhergingen mit einer neuen Hinwendung zu Gott. Mit einer neuen Hinwendung zu Gott, mit demütiger Sündenerkenntnis, aufrichtiger Buße und ehrlichem Willen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Erneuerungen in der Kirche beginnen mit dem leidenschaftlichen Gebet um ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich glaube, der Mann hat recht. Und es geht mir jetzt hier nicht darum, dass wir jetzt hier einen Entschluss fassen. Nur, ja? Ein Entschluss ist immer gut, aber letztendlich muss man sich wirklich vor Augen halten, was kann ich tun und was wird es mich kosten? Also Jesus hat auch schon gesagt, ihr solltet immer eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Ihr solltet euch immer fragen, was wird mich etwas kosten und bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und deshalb wollen wir uns jetzt mal mit 5 Aspekten befassen, die mit dem Preis zu tun haben, die Erweckung kostet. Die 5 Aspekte sind Ausrichten, Aufgeben, Aufräumen, Aushalten und Ankleben. Fangen wir mit dem ersten an, Ausrichten. Darf ich euch mal fragen, wie wichtig ist euch Erweckung? Wie wichtig ist euch das? Ist das eines von vielen Themen, das in eurem Leben vorkommt? Oder nimmt das euer Denken und Handeln ein? Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 5,14, und ich lese das nach der Amplified-Bibel übersetzt vor, das ist der bemerkenswerte Grad an Zuversicht, die wir als Gläubige berechtigterweise vor ihm haben oder haben dürfen, wenn wir um irgendetwas nach seinem Willen bitten, das heißt übereinstimmend mit seinem Plan und seiner Absicht. Dann hört er uns. Also wenn wir um irgendetwas nach seinem Willen bitten, das heißt, ich weiß, was er beabsichtigt in meinem Leben, ich weiß, was er vorhat, ich kenne seine Pläne für mein Leben und wenn ich in Übereinstimmung damit bete, ich kann hundertprozentig davon ausgehen, dass die Gebete erhört werden, weil es seinem Willen entspricht für mein Leben. Und wenn David in Psalm 37, Vers 4 sagt, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Dann meint er damit, wenn das, was Gott anbelangt, was ihn betrifft, was sein Herz ausmacht, mir so wichtig ist, dass es mir Vergnügen bereitet, das zu tun und umzusetzen in meinem Leben. Wenn das mir einfach Spaß macht, dass ich das mache, was Gott will, dann wird Gott mir geben, was mein Herz begehrt. Was begehrt euer Herz? In der guten Nachricht ist dieser Vers übersetzt: Suche dein Glück beim Herrn. Suche dein Glück beim Herrn. Also das heißt, macht Gott und das, was er beabsichtigt, seine Pläne zu eurer Priorität Nummer eins. Darum geht es hier. Also lasst uns darauf uns ausrichten. Was will Gott? Was hat er vor mit euch? Ich bin überzeugt, dass Gott mit jedem von euch einen Plan hat, was er geistlich gesehen umsetzen will in eurem Leben. Und das ist wahrscheinlich viel größer, als ihr selbst bisher begreift. Aber es kommt eben nur dann zur Wirklichkeit, wenn wir uns damit befassen, wenn wir darum beten, wenn wir mit ihm darüber reden, wenn wir ihm Erlaubnis geben, das umzusetzen. By the way, bei Gebet geht es nie darum, dass wir Gott informieren, was wir brauchen. Das weiß er längst. Bei Gebet geht es in erster Linie darum, dass wir uns in Übereinstimmung bringen mit seinem Herzen, dass wir uns ausrichten auf ihn, dass wir mit ihm darüber reden, was er vorhat und dass wir dann auch sozusagen ihm die Erlaubnis geben, das zu tun, was er in unserem Leben tun will. So, das war der erste Punkt. Ausrichten. Zweitens, aufgeben. Wir leben oft nach dem Motto, Herr, segne meine Pläne. Ich hatte ja jetzt schon von Gottes Plänen auch die Rede. Das führt einfach dazu, dass wir sagen, okay, ich will mich ganz öffnen für das, was du vorhast. Und dann geht es darum, dass Gott das Leben, was er uns schenken will, umsetzt. Und wenn Jesus in Matthäus 10, Vers 39 sagt, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, wer es aber für mich aufgibt, wird es finden, dann ist da das Wort Psyche, was mit Leben übersetzt wird. Und das bedeutet dieses irdische Leben. Und wenn Johannes 10, Vers 10, wenn Jesus in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben, dann ist dann das Wort Zoe, angegeben. Und das ist dieses übernatürliche, göttliche Leben, das ewige Leben. Also das heißt, wenn Jesus will, dass wir unser Leben für ihn aufgeben, heißt das nur das irdische, materielle hingeben, damit wir das übernatürliche und göttliche empfangen. Wir müssen noch einen zweiten Punkt aufgeben. Ich bin selbst so jemand, der gern alles versteht und kontrolliert. Ich hab's gern, wenn ich weiß, was los ist. Ich muss nur sagen, dass ich oft, wenn ich mit Gott unterwegs bin, an Stellen komme, wo ich das überhaupt nicht mehr verstehe und wo ich gar nichts unter Kontrolle habe. Und wenn Paulus in Philipper 4, Vers 7 davon spricht, dass der Friede Gottes allen Verstand übersteigt, dann meint er damit, dass das, was Gott wirkt, manchmal einfach für uns unverständlich ist. John Wimber hat mal gesagt, manchmal beleidigt Gott unseren Verstand, um unser Herz zu offenbaren. Manchmal beleidigt Gott unseren Verstand, um unser Herz zu offenbaren. Wisst ihr, wenn wir erleben wollen, dass Gott übernatürlich in unserem Leben wirkt, dann müssen wir einfach aufhören, alles zu verstehen oder alles verstehen zu wollen. Und darf ich mal fragen, hat Gott bei euch die Erlaubnis, in einer Weise zu wirken, die ihr nicht versteht und die ihr nicht erwartet habt? Das sagt sich so leicht, ne? In meinem Leben hat Gott sehr oft so gewirkt, dass ich das nicht erwartet habe und dass ich da wirklich auch auf unbekanntes Terrain mich begeben müsste. Sind wir bereit, unsere eigene Agenda aufzugeben und auch das Recht verstehen zu wollen und zu kontrollieren zu wollen? Und geben wir ihm das Recht, in Kontrolle zu gehen und das, was unser Leben ausmacht, einfach zu bestimmen? Der dritte Punkt heißt Aufräumen. Wisst ihr, ich bin überzeugt, auch aus eigener Erfahrung, es gibt in jedem Menschen und in eurem Leben einfach Punkte, die ein Hindernis darstellen, dass geistliches Leben wächst und gedeiht. Und die Hindernisse müssen weg. In Sprüche 3, Vers 11 und 12 lesen wir nach Neues Leben: Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Hier steht das hebräische Wort Musar. Und in vielen Bibeln wird das so mit züchtigen oder bestrafen übersetzt. Aber eigentlich heißt das Wort erziehen. Und ich weiß nicht, also hier sind ja auch Eltern. Erzieht ihr eure Kinder nur durch Strafen und mal richtig durchwalken? Erziehung ist viel mehr als Züchtigung. Und wir müssen eins wissen: Gott hat immer vor, dass unser Leben besser wird, als es jetzt ist, wenn er uns erzieht. Er hat immer eine gute Absicht. Und manchmal kommen wir dann auch an Stellen, wo wir merken, okay, das geht uns jetzt nicht so leicht oder fällt uns nicht so leicht und das tut weh an der Stelle. Aber es hat immer nur den Hintergrund, dass Gott möchte, dass irgendein Hindernis, was uns ausbremst, geistlich gesehen, verschwindet und ersetzt wird durch etwas, was in uns dieses Zoe-Leben hervorbringt. In den Evangelien lesen wir dieses berühmte Gleichnis von dem Seemann und dem vierfachen Ackerfeld. In der Landwirtschaft spricht man vom sogenannten Unland. Das ist eigentlich ein Ackerboden kann man gar nicht sagen. Das ist ein Landstück, das man nicht bebauen kann. Warum? Da ist zu viel Gestrüpp und Geröll und Steine und was weiß ich. Und manchmal gleicht unser Herz diesem Unland. Und dann muss das Geröll weg und das Unkraut muss gejätet werden. Und damit meine ich, dass oft Vorurteile in uns stecken. Oder dass wir falsche Vorstellungen von Gott oder dem, was er machen will, haben. Wir haben vielleicht falsche Lehren gehört. Falsche Festlegungen. Die Bibel nennt das Festungen. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass Gott in Veranstaltungen in einer Art und Weise gewirkt hat, dass manche befremdet hat. Also wenn Gott anfängt, wirklich, wenn der Heilige Geist anfängt, in einer Veranstaltung zu wirken, kann das manchmal ganz schön schrille Auswirkungen haben. Aber bin ich dann offen dafür? Oder habe ich so eine Abneigung oder bin da so verbaut, dass ich das nicht zulasse? Also es geht darum, dass unser Herzensboden urbar gemacht wird, dass es vom Unland in Ackerland umgewandelt wird. Gott wird das machen, wenn wir ihm die Erlaubnis geben. Er wird uns erziehen. Der vierte Punkt ist aushalten. Wisst ihr, jede Erweckung, und das kann man auch, wenn man das studiert, leicht sehen, hat immer Gegenwind bekommen. Seit Jesus ist das so. Jesus hatte Gegenwind en masse. Und ich glaube, da, wo geistliches Leben entsteht, wird es immer dazu kommen, dass Gegenwind auftritt. Und dass es Leute gibt, die Gegner sind und die das verunglimpfen oder was weiß ich, die sagen, das ist nicht von Gott und was weiß ich, das ist nur alles fake und keine Ahnung. Wisst ihr, uns ist ja nicht verheißen, dass wir keine Probleme bekommen, wenn wir mit ihm wandeln. In 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Die Message übersetzt das so, jeder, der für Christus alles ausleben will, muss mit jeder Menge Widrigkeiten rechnen. Da kommt man nicht drum rum. So, jetzt ist die Frage, bin ich bereit, Gegenwind auszuhalten? Das tut manchmal weh und manchmal kommt der Gegenwind sogar aus der eigenen Gemeinde oder wenn das von Mitchristen kommt oder von Verwandten oder was weiß ich, dann tut das besonders weh. Aber sind wir bereit, es auszuhalten? In 2. Mose 14, Vers 13 bis 14 lesen wir, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Also wenn ihr das erlebt, dass Gegenwind auftritt, und das werden wir auch in der Gemeinde hier erleben, je mehr geistliches Leben hier sich zeigen wird, desto mehr Gegenwind wird kommen. Aber wir dürfen eines wissen, wir können es Gott überlassen und können sicher sein, dass er für uns kämpft. Wenn es seine Bewegung ist, wenn es geistliches Leben ist, dann können wir sicher sein, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Und dann brauchen wir gar nicht selbst uns ereifern, sondern können es ihm überlassen. Und der fünfte Punkt ist Antleben. Ich habe in den letzten Wochen einen Lieblingsvers gehabt. 1. Korinther 6, 17. Da heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Habe ich bestimmt schon mal irgendwo erwähnt. Der beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit. Wer aber mit dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und wisst ihr, da steht ein sehr interessantes Wort im Griechischen. Da steht kolao. Da stammt unser Wort Kollagen her. Und es bedeutet eigentlich so viel wie irgendetwas festkleben, sodass man es nicht mehr abkriegt. Also mit Sekundenkleber oder so. Und jetzt geht es hier also in dem Vers darum, wenn wir uns an Gott festkleben, festklammern, dann sind wir ein Geist mit ihm. Das ist eine harte Aussage. Wo klebt ihr euer Leben an? Damit meine ich, was beschäftigt euch im Alltag? Womit beschäftigt ihr euch? Wer viel Zeit mit, was weiß ich, Fernsehen, Social Networks, Zeitung oder was es auch ist, verbringt, wird davon geprägt. Bill Johnson sagt immer, wer mehr Input von Facebook und Co. bekommt als aus der Bibel, dessen Depression ist selbst verschuldet. Und in Jesaja 2, Vers 13 heißt es, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Also die Frage ist, was nimmt viel Platz in unserem Leben ein? Denn das wird letztendlich unser Leben bestimmen. Wenn wir uns an Gott ankleben, und da ist auch ein bisschen, also ich meine, ich habe bei mir gemerkt, gerade so, wenn man jetzt im Berufsleben steht und dann viel Hektik hat oder so, da ist es manchmal ganz schwierig, an Gott angeklebt zu bleiben. Und dann muss man da sich ein bisschen organisieren. Ich mache das zum Beispiel bei mir so, dass ich habe kleine Karteikärtchen, wo ich Bibelverse draufschreibe, durch die Gott zu mir spricht. Und ich kaufe mir nur noch Hemden, wo eine Brusttasche vorne dran ist. Da kann ich nämlich meine Kärtchen reinstecken. Und da habe ich die immer dabei. Das ist ein Punkt. Und dann nehme ich die immer mal raus und nehme mir mal 2-3 Minuten, einfach so einen Vers zu lesen und zu beten darüber. Und das Zweite ist, morgens, das Erste, was ich mache, wenn ich zum Beispiel an den Schreibtisch im Büro komme, ich lege da meine Bibel hin. Vor den Bildschirm. Damit ich die gar nicht aus dem Auge verliere. Denn wenn es gar zu hektisch wird, dann weiß ich, okay, da liegt die Bibel und dann nehme ich die einfach mal. Und manchmal ist es einfach so wild oder so, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mein kleines neues Testament. Ich habe so ein kleines neues Testament, das man so in die Hosentasche stecken kann. Und dann gehe ich aufs Klo, da habe ich Ruhe. Und dann nehme ich mir einfach 5 Minuten Auszeit und klebe mich wieder neu an Gott an. Und wisst ihr, überlegt euch einfach, wie ihr das realisieren könnt. Ja? Aber ihr müsst was dafür tun. Das ist so, dass ihr das bestimmt, ob ihr an Gott angeklebt seid oder nicht. Er wird euch nicht loslassen, aber ihr könnt ihn loslassen. Also nochmal die 5 Punkte ausrichten. Auf das, was Gott vorhat. Aufgeben, was wir selbst vorhatten und das Recht zu verstehen. Aufräumen, alle Hindernisse müssen weg, die uns vom geistigen Leben abhalten. Wir müssen bereit sein, auszuhalten, was an Gegenwind da ist. Und wir müssen uns ankleben an Gott. Ich möchte euch, die jetzt die Entscheidung treffen wollen, ja, ich will, dass in meinem Leben mehr von Jesus sichtbar wird. Ein paar Bibelstellen nennen, ihr könnt die gerne aufschreiben. Und dann nehmt die mal mit nach Hause und setzt euch mal hin, nehmt euch Zeit, darüber zu meditieren. Und sprecht mit Gott darüber und sagt ihm einfach, ja, ich will mehr von dir und führe mich einfach dahin. Die erste Stelle ist 1. Chronik 22, Vers 18 bis 19. 1. Chronik 22, 18 bis 19. Und dann 1. Chronik 29, 18 bis 19. Dann Psalm 86, Vers 11 bis 12. Warst du schnell? Sorry. Also 1. Chronik 29, 18 bis 19. Psalm 86, Vers 11 bis 12. Psalm 86, 11 bis 12. Und Jeremia 29, 11 bis 14. Jeremia 29, 11 bis 14. Wir werden jetzt gleich noch, es wird jetzt gleich ein Lied eingespielt, wenn ich gebetet habe. Und ich lade euch einfach ein, geht mal ins Gebet und sprecht mit Gott über das Thema und bittet ihn, dass er euch für euch selbst, für eure gegenwärtige Situation, in der ihr seid, für das, was jetzt ansteht, für die Zukunft, dass er euch seine Perspektive offenbart. Bittet ihn darum, dass er euch einfach klar macht, wo er mit euch hin will. Und dann lade ich euch ein, einfach ihm zu sagen, okay, mach das, was du dir vorgenommen hast. Ich bin bereit, mich auszurichten, aufzugeben, aufzuräumen, auszuhalten und mich an dir anzukleben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich selbst für uns hingegeben hast. Du hast den allerhöchsten Preis bezahlt. Und jetzt gerade in dieser Passionswoche denken wir daran, was es dich gekostet hat. Was es dich gekostet hat für einen unglaublich hohen Preis, um für uns die Möglichkeit zu schaffen, in dieses Zoe-Leben hineinzukommen. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir wollen dir sagen, wir wollen dir einfach grünes Licht geben. Dass du aus unserem Leben das machen kannst, was du dir vorgenommen hast, Herr. Wir halten unsere Herzen dir hin, dass du aus dem Unland einen fruchtbaren Boden machen kannst. Dass du die Hindernisse aus unserem Leben wegräumen kannst, damit wir bereit werden für dieses Übernatürliche und ja, voller Reichtümer, vollgestopfte Leben, Herr, das du vorhast. Wir danken dir, dass du gute Absichten mit jedem von uns hast. Wir danken dir, dass du einen wunderbaren Plan hast. Und wollen dich einfach bitten, Herr, schenk, dass unsere Herzen bereit werden für Erweckung. Bereit werden, dass du dich manifestieren kannst. Dass du durchdringst, dass die Durchbrüche geschehen. Dass alle Hindernisse verschwinden. Und dass das Leben zum Vorschein kommt. In seinem ganzen Ausmaß. Und in jedem Bereich unseres Lebens dein Heil sich ausbreitet. Und wir von diesem Segenstrom ergriffen werden. Und dieser Segen auch durch uns fließt zu allen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Sodass, wo wir hinkommen, wenn die Leute uns sehen, dass sie dich sehen haben. Hab Dank, dass du ein wunderbarer und liebevoller Vater bist. Und für deine Menschenfreundlichkeit, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit und deine Gnade. Amen.